ARD.
Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist, und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute: Wann kommt der Quantencomputer? Wir reden viel über künstliche Intelligenz und hoffen, dass sie uns eines Tages helfen wird, die wichtigsten Fragen der Menschheit zu lösen. Wir reden über sicheres autonomes Fahren, über universelle Impfstoffe, über nachhaltige Materialien mit sensationellen Eigenschaften und darüber, dass wir vielleicht eines Tages den Krebs besiegen werden oder den Weltraum besiedeln. Das alles sind, ja, zum Teil verstörende, manchmal faszinierende und auch hoffnungsvolle Visionen. Nur alle haben eins gemeinsam. Sie werden, um richtig in Fahrt zu kommen, um in neue Dimensionen aufzubrechen, Quantencomputer brauchen. Der Quantencomputer. Was ist das also für eine Höllenmaschine? Wie funktioniert der? Und wozu können wir ihn benutzen?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Ich sitze bei Professor Jan Mayer, der unter anderem auch an Quantencomputern arbeitet, von der Uni Leipzig, und stelle also meine Frage. Mensch Mayer, wann kommt da denn endlich der sagenumwobene Quantencomputer? Und Mayer sagt, et voilà.
Wir haben den Quantencomputer schon, der ist da, den können wir kaufen.
Den können Sie schon kaufen, sagt Mayer. Nee, kann ich nicht, denn ich müsste Millionär sein, um mir so ein Ding leisten zu können. Etwa 100 Quantencomputer hat's bis Ende 2024 auf der ganzen Welt gegeben. Und wahrscheinlich wäre ich enttäuscht, wenn ich mir einen geleistet hätte. Denn mein Schreibprogramm, mein Videochat oder mein Videospiel würde auch nicht anders laufen als bisher. Erstens, weil Quantencomputer für so einen Quatsch nicht gemacht sind und weil klassische Rechner bei bestimmten Anwendungen immer noch besser sind. Und da es Quantencomputer schon gibt, sagt Mayer, sollte man die Frage anders formulieren.
Also wenn man jetzt sagt, wann kommt der Quantencomputer, ich glaube, meinen Sie eher, wann ist der Quantencomputer so gut, so sinnvoll, dass der klassische Rechner nicht mehr mitkommt?
Hier fällt jetzt wahrscheinlich der entscheidende Begriff, sinnvoll. Denn es geht nicht nur darum, dass es irgendwelche Rechner gibt, die schneller sind als das, was wir jetzt auf dem Schreibtisch oder in der Hosentasche haben. Es geht um Rechenmaschinen, die völlig anders sind. Wenn die richtig in Fahrt kommen und aus den Kinderschuhen raus sind, dann sind die digitalen Systeme mit ihren Nullen und Einsen komplett Geschichte. Das ist wie wenn ich meine Lesebrille mit dem James-Webb-Weltraumteleskop vergleichen würde. Kein Quatsch. So groß, so bedeutend ist der Unterschied. Professor Stefan Kehrein ist theoretischer Quantenphysiker an der Georg-August-Uni in Göttingen. Der beschreibt es so.
Also ein schönes Beispiel für das, was ein Quantencomputer im Prinzip kann, ist die Suche nach dem Weg, dem besten Weg in einem Labyrinth. Ein klassischer Computer geht dann irgendwann immer nach rechts, nach links. Und wenn es da nicht weitergeht, dann geht man einen Schritt zurück und versucht die andere Richtung. Und irgendwann hat man die Lösung gefunden. Ein Quantencomputer kann im Prinzip sozusagen simultan parallel alle Wege ausprobieren.
Also, nochmal zum Mitmeißeln. Das hier ist die wahrscheinlich wichtigste Stelle. Ein klassischer Computer, der führt Rechenoperationen einzeln und nacheinander aus. Trial and Error, Versuch und Fehler. Weiter geht's. Nochmal zurück, nochmal vor. Bis das Ergebnis da ist. Ein Quantencomputer rechnet alles aus. Alles. Ich meine wirklich alles, was mit einer Fragestellung zu tun hat. Und zwar alles gleichzeitig. Das heißt, wenn Quantencomputer mal so funktionieren, wie wir denken, dass sie funktionieren sollten, sind beispielsweise Codes und Passwörter so sinnlos wie sonst was. Da kannst du Monika35/Ausrufezeichen-Fragezeichen nehmen oder ABC123, das ist völlig Schnuppe, sogar das Superpasswort, das dir vorgeschlagen wird. Ein Quantencomputer wird alle Passwörter dieses Universums parallel gleichzeitig an deinem Rechner ausprobieren. Und damit war's das. Und diese Fähigkeit hat mit der verrückten Welt der Quanten zu tun. Quantencomputer lesen ihre Informationen aus den Positionen von Elektronen ab. Jedes Elektron hat zwei definierte Zustände, up and down, oben und unten. Und da in der Quantenwelt alles gleichzeitig auftreten kann, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin, kann ein Elektron gleichzeitig up und down sein. Bei zwei Elektronen, also zwei Quantenbits, ergeben sich schon 4 Optionen, 4 Zustände, 2 hoch 2. Bei 10 Elektronen schon 2 hoch 10, also 1024 verschiedene Zustände, mit denen man Informationen abbilden oder speichern kann. Das ist wie die Geschichte mit dem Schachbrett, die fällt mir da ein, wo man ein Reiskorn auf das erste Kästchen legt und mit jedem Kästchen die Reiskörner verdoppelt. Und zum Schluss würde die gesamte Reisernte der Erde nicht reichen, die man auf das letzte Kästchen des Schachbretts legen müsste. Professor Jan Meyer schwärmt von einem 500 Qubit, 500 Quantenbit Rechner. Das ist so das, was man gern schaffen möchte, was so in der Diskussion ist.
Wenn ich 500 Qubit habe, habe ich mehr Zustände, als es Atome im Universum gibt.
Ich muss hier jetzt mal dazwischen gehen. Das kann ich einfach nicht so stehen lassen. Meyer behauptet, mit 500 Qubits, mit 500 Quantenbits, kann man mehr Informationen abbilden, als es Atome im Universum gibt. Nur so nebenbei. Man schätzt, dass es 10 hoch 89 Atome im Universum sind. Also eine Zahl mit 89 Nullen. Sorry, ich hatte Meyer unterbrochen.
Das heißt, ich bekomme auf einmal so viele Zustände. Up, down, down, up, down, up, down, up, down. Down, down, up, down, up, down, up, down. Jetzt habe ich also diese ganzen Zustände in meinem System drin. Und jetzt mache ich eine Operation, Plus. Und was mache ich jetzt? Ich addiere alle Zahlen, die es Atome im Universum gibt, gleichzeitig.
Ich will also nur wissen, was 2 plus 2 ist. Und da rechnet der Quantencomputer gleichzeitig und parallel in 0, nix mit so vielen Zahlen, wie es Atome im Universum gibt? Auf den ersten Blick erscheint das völlig sinnlos. So als ob ich zu meiner Geburtstagsparty einlade und 500.000 Tonnen Einkellerungskartoffeln bestelle und 50 Millionen Kästen Bier. Das, was völlig überflüssig scheint, öffnet für wissenschaftliche Fragestellungen völlig neue Horizonte und Perspektiven. Denn es geht nicht nur um Schnelligkeit, wie schon gesagt. Digitale Prozesse können Moleküle, Zellen, Zellhaufen, Prozesse, Materialeigenschaften gar nicht so kompliziert abbilden, wie sie in Wirklichkeit sind. Geschweige denn mit den Datenmengen umgehen, die dieser Komplexität gerecht werden. Unsere aktuellen Rechner liefern nur ein grobes und vereinfachtes Bild von der Welt, sagt Kehr ein.
Wir kennen die Naturgesetze, die für uns praktisch relevant sind. Aber wir können sie in vielen interessanten Situationen, zum Beispiel wenn wir wissen wollen, ob ein bestimmtes Molekül eine bestimmte Eigenschaft hat oder bestimmtes Material gewünschte Eigenschaften hat, können wir sie nicht anwenden, ohne ganz, ganz grobe Näherungen zu machen. Und die Moleküle, die relevant sind in der Chemie oder in der Medizin, die sind viel, viel komplizierter als das. Das heißt, obwohl wir wissen, welche Gleichungen wir zu lösen haben, können wir nicht zu einem klassischen Computer gehen und sagen, gib uns mal die Antwort.
Quantencomputer könnten uns diese Antworten geben. Geforscht wird beispielsweise an MRT-Aufnahmen von Stoffwechselprozessen, wie Zuckermoleküle auf Insulin in der Zelle reagieren. Wir hoffen, Wirkstoffe zu erfinden, die den Krebszellen gar nicht gefallen werden. Quantencomputer könnten uns helfen, Warenströme rund um die Welt kürzer und schneller zu machen, Stromnetze intelligenter, KI noch besser. Und. Die UNO warnt aber auch vor einer Quantenkrise, auf die wir uns vorbereiten müssen. Denn wenn es soweit ist, ich hatte schon angedeutet, gibt es in der digitalen Welt keine geschützten Daten mehr. Zumindest nach heutigem Stand. Ja, und wann ist es denn soweit? Woran scheitert es denn? Zum einen haben wir Quantencomputer und zum anderen sind das, was ich aufgezählt habe, Visionen. Dinge, die Quantencomputer eben nicht können oder noch nicht können. Meyer schildert das große Problem.
Es kommt darauf an, wie die Verbindung der Qubits funktioniert. Also es reicht nicht, dass es so, als wenn Sie Nervenzellen nebeneinander haben, die bringen es nicht, sondern die Verbindung zwischen den Nervenzellen bringt es. Also wenn man von Qubits spricht, da muss man gleichzeitig immer fragen, ja, wie sind die denn verknüpft? Kann ich denn auch die miteinander vernünftig operieren lassen? Und das ist die große Aufgabe.
Quantenphysiker versuchen alles Mögliche. Die kühlen Atome bis auf den absoluten Nullpunkt. Die sperren Atome in Diamantenstrukturen ein, um Quantenprozesse stabil messen zu können und die Qubits zuverlässig und sinnvoll zu vernetzen. Im Moment, sagt Meyer, sind wir in der Lage, etwa 40 miteinander zu verknüpfen. Mehr kriegen wir derzeit nicht hin. Meyer vergleicht die Phase, in der die Quantencomputer jetzt stecken, mit der Zeit, als Bill Gates oder Steve Jobs an den ersten PCs in ihren Garagen geschraubt haben. Und irgendwann, sagt er, gibt's dann den Durchbruch. Da ist er sich ziemlich sicher. Was mich noch zum Schluss interessiert, wie könnten denn Quantencomputer aussehen? Ich habe mal gehört, ein Eimer voll Wasser, der würde reichen. Ein Draht rein, ein Draht raus und den Rest machen dann die Wasserstoffatome. Aber im Ernst, wie könnte denn eine Version eines Quantencomputers aussehen?
Die Physik steckt natürlich im Kleinsten. Da können Sie auch eine Zachertorte nehmen. Nur müsste Sie nur die Atome richtig ansprechen können. Letztendlich soll es so aussehen wie so ein kleiner Stick, den Sie einfach in Ihren Rechner dran klemmen und da läuft es hin.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska.